Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio. Joachim Zelter ist da. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass du mal wieder da bist mit deinem niegelnagelneuen Buch. Untertan heißt es, nicht der Untertan, sondern Untertan. Aber was bedeutet für dich Untertan?
Also das ist schon mal eine wichtige Verschiebung, weil der Untertan ist ja der Originalroman von Heinrich Mann. Und da haben wir einen bestimmten Artikel und ein bestimmtes Konzept, der Untertan. Und der steht einfach für den untertänigen Menschen im Kaiserreich. Und hier ist dann schon eine leichte Verschiebung. Da ist es nicht mehr ein bestimmter Artikel, sondern nur noch Untertan, auch noch klein gedruckt. Also da wird es auch grafisch nochmal unterstrichen, dass der auch schon im Titel hier richtig gebuckelt und geduckt und zerbrochen ist, mein Untertan. Und dann kann man Untertan auch als Adjektiv oder als Zustand lesen. Also Untertan, er ist einem Untertan. Das heißt, die Untertänigkeit in dem Roman als Zustand unserer Gesellschaft, in der wir leben. Von daher sind da natürlich einige Verschiebungen da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Verschiebungen aufzählen soll gleich oder es erstmal dabei belasse.
Aber ja, mich interessiert halt eben auch das Wort gerade, ne? Weil es eben schon wirkt und untertänig sein, gibt es ja viele Varianten von.
Genau, also hier geht es eben auch um noch eine andere Epoche. Also bei Heinrich Mann ist es ganz klar der Untertan im Sinne des Militaristen, des Anbeters des Kaiserreichs, des Bewunderers des Kaisers von Wilhelm II. Und bei mir ist es natürlich schon historisch anders verortet. Das spielt natürlich in unserer Zeit. Das ist der moderne Untertan. Und ein moderner Untertan ist jetzt kein Fan mehr vom Kaiser, sondern er ist natürlich ein guter Demokrat und auch ein guter Ökonom. Und der Roman setzt jetzt bei mir in den 70er Jahren ein, spielt in Lindau in der Provinz und zeigt jetzt einfach die einzelnen Entwicklungsschritte von einem Durchschnittsmenschen, der ein Schulversager ist, später ein Gymnasialversager, dann an die Uni kommt und sich dann ganz langsam entwickelt und parallel dazu auch die Umwelt um ihn herum entwickelt, zunehmend von einer Gesellschaft der 70er Jahre sich wandelt, zu einer sozialdemokratischen, biederen, mittelständischen Gesellschaft, immer mehr in eine neoliberale, ökonomische, ökonomistische Gesellschaft. Das heißt, der Roman erzählt eigentlich zwei Geschichten. Einmal die Geschichte von einem Durchschnittsmenschen, der sehr untertänig ist, der sich völlig verausgabt, bis nichts mehr von ihm übrig bleibt, und zugleich erzählt aber eigentlich auch genau unsere Gesellschaft, also wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Also vor 30 Jahren war die Schule anders als heute. Vor 30 Jahren waren die gesellschaftlichen Diskurse völlig anders. Da ging es um sehr ideelle Diskurse wie Ostpolitik ja oder nein, Abtreibung ja oder nein. Das waren sehr ideelle Fragen, und heute sind es durchgehend eigentlich ökonomische Fragen. Alles verengt sich auf eine wirtschaftliche, ökonomische Sichtweise. Und genau diese völlige Verengung versucht der Roman nachzuerzählen. Und das Paradoxe ist, dass wir natürlich in einer total reichen Gesellschaft leben, die völlig überbordet mit Reichtum, und dennoch werden die Gedanken und die Diskurse und die Sprache wird immer enger, 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 und genau diese Verengung möchte eigentlich der Roman erzielen.
Viele autobiografische Elemente hast du da auch mit einfließen lassen. Wie bist du denn insgesamt so auf dieses Thema gekommen? Wie hast du Untertan gefunden oder...
Habe ich gar nicht gefunden, sondern er war immer in mir. Also man kann natürlich schon sagen, dass da auch viele autobiografische Elemente drin sind. Das beginnt schon allein mit dem Trauma meiner Schulerfahrung, denn ich war von Anfang an ein absoluter Schulversager. Und das ist natürlich mein Held auch. Und auch in meinen anderen Romanen ist das natürlich immer ein Thema des Überfordertseins. Also meine Figuren werden in was hineingeworfen und können dem nicht gerecht werden, sind absolut überfordert und reagieren dann entweder mit Lüge darauf, wie in der Würde des Lügens, oder sie reagieren vielleicht mit Übertreibung darauf. Und hier reagiert er einfach mit massiver Anpassung auf das Versagen oder auf das Überfordertsein in der Schule. Und dieses Schulversagen ist sicherlich auch mein ureigenstes Erlebnis, was ich mit mir herumtrage.
Und das kannst du so verarbeiten, indem du darüber schreibst?
Auf jeden Fall. Also sonst würde man, also das trage ich mit mir rum, und indem ich darüber schreibe, ist es nicht geheilt, aber ist es doch irgendwie, also Nietzsche hat mal gesagt, was man auf den Punkt gebracht hat, ist wie tot. Und indem ich etwas literarisch auf den Punkt bringe, ist es dann auch abgestorben in einem negativen Sinne, aber auch in dem positiven Sinne.
Inwiefern belastet dich das noch, diese Zeit von damals, dieses Schulversagen?
Belastet mich immer noch, weil das nimmt ja kein Ende. Also auch jetzt bin ich quasi noch in der Schule. Also ein Autor ist eigentlich mehr noch in der Schule als ein Nicht-Autor. Als Autor schreibt man einen Roman und ist völlig darauf angewiesen, dass andere Leute das toll finden, ist darauf angewiesen, dass er vielleicht gute Verkaufszahlen hat, ist darauf angewiesen, dass er vielleicht einen Preis bekommt, dass das Buch ein Erfolg ist. Also er liefert sich also völlig Mächten aus, die er selber gar nicht kontrollieren kann. Das heißt, auch mein jetziges Gefühl, wenn jetzt so ein Buch erscheint, ist eigentlich fast wieder so, als ob ich jetzt auf eine Abitursnote warte oder darauf warte, dass eine Klassenarbeit kommt. korrigiert wird. Und das ist natürlich dann auch eine ganz gefährliche und negative Seite. Insofern trage ich also dieses Thema sogar selbst jetzt noch mit mir herum, gerade auch als Schriftsteller.
Obwohl du jetzt ja eigentlich schon etabliert bist und auf der Longlist warst vom Buchpreis, da ist trotzdem immer noch diese Angst, schwingt immer mit beim Schreiben?
Ja, ich meine, man kann sagen, das ist eine neurotische Angst, aber es ist durchaus auch eine reale Angst, weil von dem Buch, was vor 2 Jahren auf der Longlist war, kann ich mir also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts mehr kaufen. Also ein Autor ist auch wirklich dazu verdammt, immer nachzulegen, ein neues Buch zu schreiben, sonst kann er wirtschaftlich gar nicht überleben. Also es ist teilweise eine neurotische Angst bei mir, aber zugleich auch völlig real begründet in der Wirklichkeit, dass man natürlich immer nachlegen muss. Und das ist natürlich auch in dem Roman verarbeitet. Ein wichtiges Thema ist eben diese völlige Verausgabung der Hauptfigur. Der ist natürlich kein Schriftsteller, sondern er arbeitet einem korrupten Politiker zu, schreibt ihm alle Arbeiten, Hausarbeiten, sogar die Doktorarbeit. Also dieser Prozess des Schreibens kommt auch in diesem Roman vor. Und am Ende dann haben andere Leute den Gewinn, aber der Friedrich Ostertag hat eigentlich überhaupt nichts davon. Und das kann man durchaus auch als Metapher lesen auf den Schriftstellerberuf, der sicher eine völlige Verausgabung ist und auch eine Form der Ausbeutung, der Selbstausbeutung. Und wenn er dann irgendwann keine Kraft mehr hat zu schreiben, dann bleibt eigentlich auch fast nichts mehr von diesem Autor übrig. Also da ist dann keine Instanz, die einspringen wird. Da gibt es kein Altenheim für ehemalige große Autoren, die ihn dann auffangen, sondern da ist dann eigentlich dann nur noch am Ende vielleicht das Jobcenter oder Hartz IV. Also, aber ein anderes Netz gibt es für den Autor dann eigentlich nicht.
Eine Schreibblockade darf da nicht kommen?
Auf keinen Fall. Also eine Schreibblockade wäre vielleicht gut für manche Leser, die wären erleichtert, aber für mich wäre das eine Katastrophe. Deswegen gibt es ja auch so viele mittelmäßige Romane, weil die Autoren müssen ja auch wie irre schreiben. Sie können sich eine Schreibblockade gar nicht leisten. Vielleicht wäre manchmal eine Schreibblockade ehrlicher. Man würde auf einen mittelmäßigen Roman verzichten, als immer wieder ein weiteres Mittelmaß zu produzieren.
Wie machst du das, wenn du vorm leeren Blatt sitzt und mal wieder Qualität abliefern willst?
Ich sitze eigentlich nie vor dem leeren Platz und immer am Computer, aber in der Regel habe ich schon, ich setze mich erst dann hin, wenn ich auch irgendwelche Ideen habe und ich schreibe also nur dann, wenn ich wirklich besessen bin von etwas, wenn ich das wirklich in mir herumtrage. Also es würde mir sehr schwer fallen zu sagen, ich schreibe jetzt einen Roman über irgendwie Krabbenfischer an der Nordsee, weil ich damit überhaupt gar keinen Bezug habe. Es muss immer etwas sein, was in mir ist und was ich auch erfahre, was eine eigene Besessenheit ist. Und deswegen so einen Writer's Block hab ich in dem Sinne nicht. Oder wenn ich es habe, dann gibt es auch gute Strategien, das zu umgehen. Und
die wären?
Indem man einen positiven, impliziten Leser hat. Denn jeder Autor hat ja einen, das ist ein literaturwissenschaftlicher Begriff, einen impliziten Leser. Also ich habe immer, wenn ich schreibe, bin ich ja zugleich auch der Leser dessen, was ich gerade schreibe und stelle mir also den idealen Leser vor. Was ist das eigentlich für ein Leser? Ist das irgendwie so ein monströser Deutschlehrer, der sofort mit der Peitsche da drauf geht? Oder ist es vielleicht ein benevolenter, gutmütiger Mensch, der im Großen und Ganzen es gut findet? Und ich habe eher so einen positiven, impliziten Leser, der mich dann an die Hand nimmt und sagt, ist schon okay, so kann man schon so lassen. Während so die meisten deutschen Autoren haben eher schon sehr, sehr destruktive, implizite Leser, also eher so autoritäre, deutschlehrerhafte Gestalten, die da mit der Peitsche draufhauen. Deswegen sind auch die meisten deutschen Romane so unverständlich, weil die sind so lang geschliffen, bis eigentlich gar nichts mehr erkenntlich ist und also bis auch nichts mehr kritisierbar ist. Nur bin ich dafür, Texte zu schreiben, die nach wie vor sichtbar sind und auch kritisierbar sind und eine Präsenz haben.
Tauschst du dich da aus mit anderen Autoren oder ist das so dein Lesegefühl bei anderen Sachen?
Nee, ich tausche mich massiv aus. Also mit vielen Autoren, auch mit meiner Freundin, die auch eine Autorin ist. Und deswegen ist er auch gewidmet, Simone. Weil ohne sie hätte ich jetzt diesen Roman gar nicht veröffentlicht. Also das geht dann sogar so weit, dass Autoren, Kollegen einen Text lesen und sagen, den solltest du unbedingt veröffentlichen. Also ich hatte zum Beispiel nicht vor, diesen Roman zu veröffentlichen. Ich habe den geschrieben gehabt und dachte, der ist ja zu persönlich und der ist zu düster und da wird nicht so viel gelacht und das kann man eigentlich nicht veröffentlichen. Und habe die ganze Zeit von einem anderen Roman erzählt und den kannte sie auch und dann wollte sie unbedingt mal diesen Roman lesen und den habe ich da nie rausgerückt. Und dann habe ich ihn ihr irgendwann mal gegeben und dann hat sie gesagt, ja, den musst du doch veröffentlichen, der ist doch viel wichtiger und gewichtiger. Und also ohne sie hätte ich diesen Roman gar nicht veröffentlicht. Insofern ist dieser Austausch auch auf allen Ebenen total wichtig und ich tausche mich nicht nur mit Simone Adams aus, sondern auch mit Autoren wie Martin von Arndt und anderen Autoren. Also ohne diesen Austausch würde man das auch gar nicht aushalten, so ein Leben zu führen.
Ist das, wie kann man sich das vorstellen, klassisch wie früher auch im Briefwechsel oder dann eher E-Mails oder auch in der persönlichen Begegnung?
Also alles drei, also per E-Mail, aber auch wenn man natürlich sich sieht, redet man auch die ganze Zeit, schon beim Frühstück redet man über das, was man gerade schreibt und wie man es schreiben soll und ob man mehr Telling macht oder Showing oder mehr Discourse oder mehr Scenic Presentation. Es sind also immer, genau, also wir sind völlig besessen so vom Schreiben, aber wenn die Autoren weiter wegleben, dann ist es per E-Mail und dann... Klar, dann sagt er, das sagt vielleicht der Kollege hier an der Stelle, kann man vielleicht das Wort verwenden. Also dieser Austausch ist total wichtig, weil er sonst, man braucht irgendeine andere, einen anderen Menschen, der einen Blick drauf wirft und sonst würden, glaube ich, die Autoren wahnsinnig werden, wenn sie das. Also Wahnsinn ist eine Form von Solipsismus und Solipsismus bedeutet nur, dass ich nur in mir selber bin und nichts außerhalb von mir. Und wenn ich keine anderen Autoren hätte oder keine Leser hätte, mit denen ich darüber reden würde, dann wäre man quasi in einem Sprachgefängnis und dann würde es ganz kritisch werden.
Untertan hast du jetzt schon länger in petto gehabt und der Weg aber ist ja auch ein, du hast es in dir, du hast ein Schulversagen in dir noch, aber das dann zu einem guten Roman umzuarbeiten und den dann zu veröffentlichen, ist ja auch wieder nochmal eine andere Ebene. Wie hast du das dann geschafft, das eben diese Ebenen zu verbinden?
Gut, also der wichtigste Kunstgriff ist eben auch diese Idee der Adaptation. Also eine Adaptation ist, man nimmt einen etablierten Text wie der von Heinrich Mann, Der Untertan, und arbeitet den nochmal neu auf oder bearbeitet den oder passt den an die heutige Zeit. Das gibt es in Deutschland nicht so häufig, aber in England gibt es also wahnsinnig viele Adaptationen, meistens von Shakespeare. Und der Kunstgriff besteht jetzt darin, dass ich einen Roman nehme, der mir sehr gut gefällt von Heinrich Mann, weil Heinrich Mann neigt natürlich auch dazu, sehr zu typisieren, sehr zu übertreiben, sehr satirisch zu schreiben, was heute natürlich nicht so erlaubt ist eigentlich. So darf man heute gar nicht schreiben. Man muss ja so nicht typisieren, psychologisch ausgewogen und nicht zu übertrieben und so weiter. Aber Heinrich Mann durfte es. Und wenn ich jetzt eine Adaptation mache, habe ich praktisch da eine gewisse Narrenfreiheit und kann sagen, ja, jetzt kann ich also auch stark typisieren, kann auch stark übertreiben, kann auch eine massive Gesellschaftskritik betreiben. Das könnte ich so, glaube ich, nicht machen, wenn ich jetzt aus dem Nichts heraus einfach einen Roman schreiben würde, der wenn der jetzt heißen würde Friedrich Ostertag oder Der Schulversager, würde das nicht funktionieren. Das funktioniert genau nur durch diesen Titel, dass ich auf einen Prätext, auf einen vorausgehenden Text verweise und mit dem jetzt arbeite und spiele und immer wieder zeige, wo die Ähnlichkeiten sind, aber auch zeige, wo ich jetzt auch darüber hinaus gehe. Und das war für mich ganz wichtig. Also in dem Moment, wo ich dachte, ich schreibe eine Adaptation von Heinrich Mann, stand dann dieser Roman auch. Und man braucht immer beim Schreiben so einen neuralgischen Dreh- und Angelpunkt, von dem aus das alles ausgeht. Und wenn man den dann gefunden hat, dann kann man damit anfangen, den Roman dann zu schreiben.
Funktioniert das dann trotzdem, auch wenn man Heinrich Manns Roman nicht kennt?
Also ich hoffe es. Also ich kann es ja nicht beurteilen, aber eigentlich müsste es funktionieren, weil es erzählt ja eine völlig eigenständige Geschichte und es sind nur an ganz wenigen Stellen so Hinweise jetzt da. Also der erste Satz zum Beispiel, die kann ich ja mal vorlesen. Friedrich Ostertag war ein verträumtes Kind, das kaum wusste, wie ihm geschah oder was man von ihm eigentlich wollte. Oft fühlte er sich blutleer, so als wäre er soeben krank geworden oder verstorben und würde nur noch zum Schein weiterleben, ein Scheinlebender in den überwarmen Zimmern des Elternhauses. Und dieser erste Satz ist fast identisch oder sehr ähnlich wie der erste Satz bei Heinrich Mann. Da ist dann Dietrich Hässling war ein weiches Kind. Und also auch der Duktus ist sehr ähnlich. Ein paar Wörter sind ausgetauscht und verändert. Und natürlich weiß der erfahrene Leser jetzt, aha, wir haben jetzt diesen ersten Satz ganz ähnlich im Duktus von Heinrich Mann. Aber auch jemand, der Heinrich Mann nicht kennt, wird diesen ersten Satz ja irgendwie verstehen, wird wissen, okay, also der Mann ist schon ein bisschen schwierig. Verträumt ist er und dann blutleer und dann so, als wäre er soeben krank geworden oder sogar verstorben. Also da wird der Leser schon merken, mit dem Mann stimmt irgendwas nicht. Und da muss man jetzt nicht unbedingt Heinrich Mann kennen, um das zu verstehen.
Ich glaube, es ist Zeit jetzt für eine weitere Hörprobe aus deinem neuen Roman, wenn du jetzt gerade schon angefangen hast, oder?
Okay, dann lese ich einfach mal gleich, steige ich sofort ein in das Schulversagen. Und du gibst mir einfach ein Zeichen, wenn es zu viel wird mit dem Schulversagen. Als Fünfjähriger wurde Friedrich Ostertag eingeschult. Der Vater selbst ging mit Friedrich zur Schule, um ihn dort anzumelden. Er begrüßte den Schulleiter, überreichte ihm ein Schachspiel, ein Geschenk der Firma, deutete auf Friedrich, der in seinem Anzug stand und einen Diener machte. Als der Schulleiter von Friedrichs Alter sprach, da war das für den Vater kein Hinderungsgrund, sondern eher ein Zeichen von Schnelligkeit und Auffassungsgabe, so als wäre die Zahl 5 bereits eine eigene Leistung, ein Akt des Mutes und kühner Freiwilligkeit. Und der Vater reichte dem Schulleiter eine Schriftprobe von Friedrichs Namen, den Friedrich eigenhändig geschrieben hatte. Nur hin und wieder hatte die Großmutter die Hand ein wenig geführt. Und der Schulleiter, er war angetan von der Festigkeit, von der Deutlichkeit dieser Schrift. »Man könne es ja mal versuchen«, so der Schulleiter. Die Zahl 5 war nun eine Zahl, die ganz auf Friedrichs Seite stand. Eine Zahl, die später einmal wie eine Reserve in eine Schlacht geworfen werden könnte, sollte Friedrich irgendwann einmal ein Jahr verlieren oder ein Jahr wiederholen müssen. Immer hätte Friedrich dann noch einen Rückhalt, eine eiserne Reserve, wo die Reserven anderer Schüler dann schon aufgebraucht wären, sagte der Vater und sagte auch der Schulleiter. Sie nickten einander zu, sie sprachen Sätze wie »Wissen ist Macht« oder »Nur der frühe Vogel fängt den Wurm« und sie reichten einander zum Abschied die Hand. Aus dem größten Schaufenster des Spielwarengeschäftes hatte der Vater einen Schulranzen für die Einschulung geholt, das größte und teuerste Modell mit zahllosen Schlitzen, Reißverschlüssen und Seitentaschen, Modell Diplomat. Dazu bekam Friedrich einen Füller, Stifte und einen großen Atlanten, in dem er blätterte. Die letzten Tage vor der Einschulung verbrachte er im Geschäft, wo er den Mitarbeitern präsentiert wurde, dem Prokuristen, den Abteilungsleitern, von denen er auch Glückwünsche entgegennahm. Bereits der Schulranzen und der Atlas, sie wirkten wie Auszeichnungen. Der Vater ließ es sogar in die Zeitung setzen, unser Sohn 5-jährig kommt in die Schule. Und Friedrich freute sich. Er sprach immer wieder die Zahl 5. Er zählte sie mit seinen Fingern auf oder er zählte sie mit seinen Fingern nach. 5. Er zählte anders als die anderen Kinder. Andere zählten jedes neue Lebensjahr mit Stolz. Friedrich zählte dagegen jedes fehlende Lebensjahr wie eine Auszeichnung. 5 Jahre und schon in der Schule. Soll ich noch weiterlesen? Oder?
Von mir aus gerne.
Okay. Nur in den allerersten Stunden konnte sich Friedrich noch zurechtfinden. Als es zum Beispiel darum ging, sich vorzustellen, den Namen zu sagen, er sagte den Namen, indem er aufstand und eine leichte Verbeugung machte. Er erwähnte das Spielwarengeschäft und den Vater und den Ur-Urgroßvater Heinrich Ostertag, den Erfinder von Fang den Hut, und er setzte sich. Dann begann eine Welt der Buchstaben, der Zahlen, der Fragen und Nachfragen und Hausaufgaben. Die Schulbücher waren keine Dekorationen mehr, die man halten konnte oder stapeln konnte. Die Bücher, sie bestanden nun aus vorausschreitenden Übungen, die ihm bald unbegreiflich wurden. Mit jeder Seite wuchs seine Ratlosigkeit. Manche Lehrer sprachen von Aufregung, andere von Begriffsstutzigkeit. Wo anfänglich noch Bilder, da wuchsen mit jeder Seite die Buchstaben. Und mit den Buchstaben wuchsen die Wörter, immer länger werdende Wörter. Und wenn Friedrich dabei war, einzelne Stellen eines Wortes zu begreifen, da wurde einfach weitergeblättert. Alle Blätter schienen ihn ein Umblättern oder ein Weiterblättern wie davonfahrende Züge. Bis nächste Woche, bis morgen früh. Friedrich war noch gar nicht bei einem Wort angekommen, da sprach man bereits von nächster Woche oder von morgen früh und von neuen Hausaufgaben und weiteren Seiten. Andere Kinder lasen aus diesen Seiten vor, während Friedrich stumm daneben saß. Er überlegte sich notdürftige Antworten. Bücher, Stäbe, Staben. Daher dachte er, komme das Wort Buchstaben. Doch er dachte falsch. Und er versuchte sich an neuen Antworten. Das Licht, die Augen, der weite Schulweg, der schwere Schulranzen, die vielen Bücher, das Gelächter der anderen Schüler. Oder er spürte eine immer größer werdende Müdigkeit, die über ihn kam, da er nachts sehr schlecht schlief. Und wenn er schlief, dann träumte er von bizarren Gestalten, zum Beispiel von einer flatternden Eule, die sich auf ihn setzte und furchtbare Rechenaufgaben an ihn richtete. Er kannte diese Eule aus dem Mathematikbuch, wenn eine Aufgabe besonders schwierig war. Das ganze Mathematikbuch bestand aus Eulen und bald auch sein Zimmer Eulen und immer mehr Eulen, die nachts auf seiner Schulter saßen. Die Fassungslosigkeit, mit der der Vater die ersten Anrufe aus der Schule entgegennahm und nach Erklärungen suchte und Besserung versprach, etwa in Form einer Schallplatte, die er Friedrich gab, auf der Deutschübungen gesprochen waren, zum Beispiel das ABC, das Friedrich immer noch nicht konnte und das ihm die Schallplatte nun vorsprach, A, B, C oder Wörter mit dem scharfen S, Fuß, Ruß, Schoß, und andere Wörter, die Friedrich in den Schlaf sprachen und die Friedrich wieder aus dem Schlaf rissen. Es zischen die Fische zwischen zwei Schiffen. Damit wurde er frühmorgens geweckt. Hineinschütteln war das Wort. Man werde all das in ihn hineinschütteln, so der Vater. Die Zahlen, die Buchstaben, die Zischworte. Nein, dass die Wiederholung der ersten Klasse nicht in Frage komme, so der Vater, dass man eine Schulzeit so nicht beginnen könne mit der Wiederholung einer ganzen Klasse, dass damit der Altersvorsprung jetzt schon verspielt wäre, dass er nur diesen einen Sohn habe und keinen anderen Sohn, so der Vater am Telefon und immer wieder am Telefon. Er telefonierte mit einer neuen Grundschule, mit einer neuen Grundschule. Sie lag schon gar nicht mehr wirklich in Lindau, sondern in einem Vorort in Bad Schachen. Ein Ort mit alten Bäumen, in einem alten Park und einem berühmten Hotel, in dem der Vater gelegentlich Kaffee trank und auf den Bodensee blickte.
Das ging ja schon ganz schön ab, die Panik, die Überforderung. Hast du da... Kennst du solche Schallplatten auch? Bist du auch mit 5 in die Schule gekommen? Oder
das stimmt, ja. Ich bin mit 5 in die Schule gekommen. Aber der Grund, warum ich das jetzt so beschreibe mit dem 5, ist schon auch dieser Wahn unserer Gesellschaft mit Geschwindigkeit, mit Schnelligkeit. Also als ich mit 5 in die Schule kam, war das eher so ein Zufall, weil ich im August geboren bin und dann hätte man noch ein Jahr warten müssen. Dann wäre ich dann 7. Das war die Entscheidung mit 5 oder mit 7. Aber in der heutigen Zeit geht es natürlich ganz stark um diese Geschwindigkeit. Also besser mit Abitur schon mit 16, mit 17 und dann vielleicht schon Studienabschluss mit 21. Also ich versuche natürlich von Anfang an diese gesellschaftliche Ideologie zu zeigen, die voll auf Schnelligkeit getrimmt ist. Und das Bittere ist natürlich, dass er dann später auch ins Internat kommt und eine Klasse nach der anderen wiederholen muss und dann irgendwann mit 22, 23 irgendwann das Abitur hat und das ist dann das Ende dieser frühen Einschulung. Insofern hat es auch literarische und ästhetische Gründe und nicht nur persönliche Gründe, das mit dem 5.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, solche Zitate hört man auch immer wieder dann.
Genau, das sind so Weisheiten, die immer so man leichtfertig ausspricht, die auf Schnelligkeit getrimmt sind und alles ist heute leider auf Schnelligkeit. Sogar das Schreiben ist auf Schnelligkeit getrimmt und das Lesen ist auf Schnelligkeit. Alles muss heute schnell sein. Deswegen spreche ich auch so schnell.
Was kann man dem entgegensetzen? Was kannst du dem entgegensetzen? Wie entschleunigst du dich?
Das gelingt mir gar nicht. Also das ist leider eine Aufgabe, der ich nicht gewachsen bin. Vielleicht, indem ich Fahrrad fahre und oft steile Berge fahre, weil da ist man einfach, ist diesen manchmal so steil, dass man dann wirklich gezwungenermaßen ziemlich langsam dann hochfährt und von Spaziergängern überholt wird noch. Aber sich zu entschleunigen ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit ganz, ganz, ganz schwierig, weil eben das ganze Umfeld immer auf Beschleunigung aufgebaut ist, also auf allen Ebenen. Das merkt man ja schon, wenn ein Film abgespielt wird im Fernsehen, dann wird der Abspann schon gar nicht mehr gezeigt, dann kommt eigentlich schon mit dem Ende des Films schon gleich der Beginn des nächsten Films und beim Tatort muss die Leiche eigentlich schon 2 Sekunden nach Beginn des Tatorts, muss schon die Leiche da liegen und schon während des Wetterberichtes ist der Fall vielleicht schon wieder gelöst. Also es ist eine völlige Beschleunigung und der Einzelne kann sich dieser Beschleunigung schwer entziehen und ich glaube ich schon gar nicht. Es gibt vielleicht andere Autoren oder andere Menschen, die das viel besser können.
Und wer sich dem verweigert, der gilt als Versager?
Der ja, wahrscheinlich. Also Langsamkeit, glaube ich, schon hat einen sehr negativen Wert. Das nicht als Versager, aber als jemand, der doch irgendwie phlegmatisch ist. Oder das, ja, glaube ich, nicht Versager, aber es wird negativ gesehen.
Friedrich Ostertag bei dem Namen, hast du da? Wie kommen die Namen deiner Romanfiguren zu dir?
Genau, also das war jetzt ein Beispiel, was ich vor Heinrich Ostertag ist ja dieser berühmte Vorfahre und mit Heinrich habe ich natürlich auch den berühmten literarischen Vorfahren, nämlich Heinrich Mann. Also das ist dann auch so ein Chiffre, wo ich darauf hinweise, mein Vorbild, mein Vortext, dann Friedrich Ostertag ist, ich heiße ja Joachim Karl Friedrich Zelter. Also habe ich einfach den dritten Vornamen zu dem Hauptvornamen gemacht. Das ist schon klar, dass da ganz viele biografische Versatzstücke drin sind. Ostertag hat jetzt mit mir gar nichts zu tun, aber Ostertag signalisiert so was Österliches, Optimistisches, Harmloses, Bürgerliches, Anständiges, was dann auch in dem Roman gar nicht haltbar ist. Also der Roman ist natürlich auch schon so, zeigt so einen Untergang einer Epoche, wie so genau diese österlichen, bürgerlichen, mittelständischen Werte so ganz langsam dem Bach runtergehen. Deswegen spielt der Roman natürlich auch am Bodensee, muss ich sagen, weil um unterzugehen, braucht man auch einen See, wo das auch dann real immer wieder stattfinden kann, der Untergang.
Und Fang den Hut, denn das war wirklich der?
Nee, überhaupt. Also Fang den Hut ist eigentlich ein englisches Spiel, hat man mir erzählt, das habe ich selber gar nicht recherchiert. Fang den Hut wurde von gar niemandem erfunden, aber es steht eben dafür, dass die Familie sich über was definiert, was auch schon ganz weit zurückliegt. Und in meiner Familie war das ganz stark Karl Friedrich erzählte, also mein Vorfahre, der Goethe-Freund, der, auf den die Familie immer wieder verwiesen hat. Also da hängen ja auch schon Porträts im Wohnzimmer meiner Verwandten und da kommt man dann rein und sieht schon diesen berühmten Vorfahren. Und das ist dann auch eine Verschiebung in dem Roman. Ich mache daraus dann keinen Goethe-Freund, sondern er ist einfach der Erfinder von Fang den Hut. Wichtig ist, also der Vater von Friedrich hat ja ein Spielwarengeschäft in Lindau. Nur wird in dieser Familie eigentlich alles getan, außer gespielt. Also sie definiert sich über etwas, was überhaupt nicht in der Familie stattfindet. Denn Friedrich will ja dann auch ins Geschäft gehen und Spielsachen kaufen oder hochnehmen. Das darf er nicht, weil eigentlich immer jede Spielsache ist irgendwie passend oder albern oder das geht nicht und jenes nicht. Also wird ja eigentlich groß völlig Spielsachen los. Noch nicht mal Schach darf er spielen, weil es keine noble Holzausgabe gibt. Nur eine noble Holzausgabe wäre vielleicht doch passend zu dem Zimmer, in dem er wohnt. Also ist auch das wieder ein Widerspruch. Einerseits Spielwarengeschäft, aber andererseits wird in dem Haus nie gespielt, sondern es ist immer ein heiliger Ernst, wie im deutschen Roman etwa.
Und ein unerreichbarer Vorfahr, an dem er immer gemessen wird?
Genau, also der auch so für alle steht, er findet von Fang den Hut, aber Fang den Hut wird in der Familie eigentlich auch nie gespielt. Es gibt so eine Luxusausgabe, die steht dann so in einer Vitrine und die kann man sich anschauen, aber wehe, man würde es wagen, Fang den Hut zu spielen. Natürlich ist auch Fang den Hut heute jetzt für junge Leute eher ein völlig lächerliches Spiel in der Zeit von PlayStation und komplexen Computerspielen. Wer würde heute Fang den Hut spielen? Also auch das zeigt so eine völlig atavistische Größe, ein Spiel, was über 100 Jahre alt ist und was heute keiner mehr spielen würde. Und darüber definiert sich diese Familie und definiert sich sogar noch ein Vater, der ein Spielwarengeschäft hat, was man ja auch ökonomisch heute gar nicht mehr halten könnte. Also wer könnte davon leben, von dem Spiel Fang den Hut? Und auch damit, das ist auch natürlich auch so ein Atavismus meines Romans, dass ich auf etwas zurückgreife, was historisch völlig überholt ist und geradezu verstaubt und antiquiert.
Joachim Zeltauer heute im Lokalmagazin Untertan, sein neuer Roman. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, zu Gast Joachim Zelter mit seinem neuen Roman Untertan. Die allerersten Hörproben kriegt ihr heute hier geliefert. Buchpräsentation ist am 27. September dann im Löwen, die erste öffentliche Lesung vor Publikum, nicht genau. vor den imaginären Hörern.
Deswegen bitte ich auch um eventuelle Versprecher zu entschuldigen, weil das ist ja die allererste Lesung heute gewesen.
Nach welchen Kriterien wählst du dann die Stellen aus, die Passagen, die dann öffentlich werden? Ich habe es gerade parallel gesehen, du hast dann ab und zu dann doch mal auch einen Abschnitt ausgelassen.
Also ich denke halt, man muss da eine gute Auswahl treffen, dass bestimmte Themen nicht zu sehr ausagiert werden. Denn wenn ich selber was lese, dann habe ich vielleicht mehr Geduld, als wenn ich jemanden zuhöre. Aber diese Auswahl ist in der Tat unheimlich schwer und die ändert sich auch immer wieder. Und bei dem Ministerpräsidenten hat es 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich genau die perfekte Auswahl habe. Und bis dann so eine Lesung richtig gut funktioniert, dauert das auch wirklich Monate und Jahre. Und ich mache das dann so, dass ich dann bei den Lesungen schon so spüre, was nicht so gut ankommt, was gut ankommt. Und dann versuche ich das zu streichen und nehme da was weg und mache da vielleicht noch was dazu. Aber die Hauptkunst bei der Lesung ist gar nicht das Vorlesen, sondern vielmehr genau die richtige Auswahl zu finden. Und die ist natürlich bei dem Roman sehr schwer, weil der Roman jetzt nicht so szenisch aufgebaut ist, sondern doch sehr episch mit langen Zeitläufen und langen Entwicklungsphasen. Und da ist, glaube ich, dann die richtige Auswahl zu finden noch viel schwieriger.
Nach welchen Signalen guckst du da bei deinem Publikum dann?
Ja, entweder teilweise natürlich nach dem Lachen so, aber teilweise auch nach dem glasigen Blicken. Man muss eigentlich nur mal kurz reinschauen und sieht dann diesen glasigen Blick, dann weiß man, er ist nicht mehr da. Es gibt ja diesen Satz, im Wein liegt die Wahrheit und ich sage, in den Lesungen liegt die Wahrheit, denn da merkt man sofort auf den Text, funktioniert oder nicht und das spürt man geradezu. Also es gibt so verschiedene Arten der Stille. Es gibt eine andächtige Stille, eine angespannte Stille oder eine gähnende Stille, so wie in der Kirche vielleicht. Und dann merke ich, okay, also das muss einfach gestrichen werden. Das ist nicht gut, das reißt die Leute nicht mit, das langweilt die. Und
in deinem Exemplar habe ich gesehen, du hast da schon mit Textmarker dir auch einzelne Worte dann angestrichen, die für dich eine bestimmte Bedeutung haben, die eine Betonung erfordern auch.
Genau, also wenn mir wichtig ist, weil jeder Satz hat einfach eine primäre Betonung, eine sekundäre Betonung und über diese Betonung versteht auch der Leser oder der Zuhörer dann, was eigentlich in einem Satz Sache ist. Ohne Betonung wird es nicht funktionieren und deswegen Ja, das kommt aus der Linguistik. Die Linguistik unterscheidet immer zwischen Nuclear Stress, Primary Stress und Secondary Stress. Und jeder Satz hat eine bestimmte Betonungsstruktur. Und nur über diese Betonungsstruktur kann der Leser überhaupt oder der Zuhörer dann verstehen, was Sache ist. Und häufig verstehen die Autoren dann selber gar nicht, was Sache ist, weil sie meistens die Betonung gar nicht richtig finden. Und ja, aber daran muss auch noch gearbeitet werden, an den Betonungen.
Ganz schön viel Sekundärwissen für einen Schulversager, der dann noch seine universitäre Karriere gemacht hat. Bei deiner Biografie.
Ne? Das stimmt, aber ich habe ja erst in der Uni, die Uni war dann die erste Phase in meinem Leben, wo ich überhaupt verstanden habe, was Sache ist. Also die Schule, das war mir ein einziges Rätsel, was man von mir eigentlich will. Und an der Uni habe ich zum ersten Mal so Land gesehen, gedacht, naja, gut, dann konnte ich auch studieren, was ich wollte und was mir Spaß gemacht hat. Und also ich hätte ja nie Chemie studieren können. Und Chemie wurde ich mal gefragt nach den Elementen und habe dann vier Elemente genannt, Feuer, Wasser, Wind und also es war auch wieder falsch und Mathe ist sowieso hoffnungslos und an der Uni habe ich dann Englisch studiert und Politikwissenschaften, Geschichtswissenschaften und das war dann schon mehr meine Richtung und man sollte halt nur das studieren, was einem irgendwie Spaß macht oder zusagt.
Gilt das auch für die Schule?
Ja, auf jeden Fall. Also in England war das so, dass man sehr früh sich spezialisiert macht bei den A-Levels, eben so Leistungskurse. Man wird eigentlich nur noch in drei oder vier Fächern dann geprüft. Und in Deutschland war das früher auch mal tendenziell so mit den Leistungskursen, die es ja heute nicht mehr gibt. Und glaube, dass man Schüler eher da abholen sollte, was sie gerne machen, wo sie auch gut sind. Und ich halte es für fatal, wenn alles abgeprüft wird und dann, weil ich da vielleicht eine Schwäche in Mathe habe und in Physik, dann sogar das ganze Abitur gefährdet ist darüber. Also, dass dann das Nicht-Können von zwei, drei Fächern mehr wiegt als das Können in anderen Fächern. Also, das ist eigentlich eine sehr negative Form der Auslese. Man sollte viel lieber die Leute positiv abholen bei dem, was sie können und nicht bei da sie bestrafen, existenziell bestrafen in den Fächern, wo sie vielleicht Probleme haben.
Aber mit Literatur und mit dem Schreiben hast du erst nach deiner Uni-Karriere dann angefangen?
Ja, gut, in der Schule habe ich auch schon ein bisschen geschrieben und dann habe ich das wieder weggelegt und dann hatte ich immer wieder so Phasen, wo ich das angefangen habe und habe es dann wieder gelassen und dann so zum Ende meiner Uni-Zeit habe ich dann während der Doktorarbeit immer heimlich an so literarischen Texten geschrieben und irgendwann habe ich gedacht, naja, das könnte man doch versuchen, auch beruflich zu machen. Das macht ja vielleicht sogar Spaß. Und und dann habe ich irgendwann relativ alt, schon über 30, dann gesagt, ja, jetzt werde ich Schriftsteller.
Dann, wenn viele andere Autoren eigentlich schon geschafft haben müssen?
Ja, wobei es gibt gar nicht so viele Autoren, die das schon so früh geschafft haben. Also es ist eigentlich immer ein ziemlich langer Weg. Und aber es ist insofern ein Problem, denn je älter man wird, umso schwieriger ist es, an Stipendien heranzukommen oder so. Also das Alter spielt eben auch in dem Literaturbetrieb eine ganz große Rolle. Der ideale Autor ist so erstens mal eine Autorin wahrscheinlich, dann noch sehr attraktiv, dann noch so zwischen 25 und 35 und das sind dann schon literarische Argumente. Und wenn dann ein 50-Jähriger, also mit 50 Jahren hat es ein Autor ganz schwer, das ist dann so eine Art altersmäßiges Niemandsland, wo er weder alt noch jung ist. Und erst so, wenn er vielleicht 80 oder 90 ist, könnte er vielleicht wieder so Seniorenstipendien kriegen oder könnte über das hohe Alter wieder Punkte sammeln. Aber in dem Alter, in dem ich jetzt bin, ist es wirklich ein ganz schwieriges Niemandsland.
Du wirst dieses Jahr 50 und diesen Monat 50 und bedeutet es für dich irgendwas?
Ja, es bedeutet für mich Tristesse und Traurigkeit und das Mitte des Lebens und ja, also froh bin ich darüber sicherlich nicht. Können wir über was anderes sprechen? Ja,
nochmal über das Schulversagen oder auch nicht. Nee, du hast es ja dann im Endeffekt auch geschafft. Wenn du es nicht geschafft hättest, wäre dir der Weg ja auch verbaut geblieben mit Studieren und
auf jeden Fall. Also ich habe es nur geschafft, weil ich ja dann eben ins Internat kam. Also ich war in der Startschule, war ein völliger Schulversager. Dann wurde sogar noch ein Intelligenztest gemacht, der ist so schlecht ausgefallen, dass man dann gesagt hat, es geht gar nicht um Gymnasium oder Realschule, sondern eher um Sonderschule oder Hauptschule. Und dann intervenierte meine Großmutter und hat gesagt, er kommt aufs Internat. Und dann war ich im Internat und das hat mich buchstäblich gerettet. Und in dem Internat war dann auch immer so die Drohung, wenn wir was angestellt haben, also wenn du das nochmal machst, dann kommst du, dann fliegst du, dann kommst du wieder in die Startschule. Und Startschule war wie Sibirien oder war so wie, also Startschule bedeutet das Ende von allem. Also da kann man sich vielleicht noch 2 Wochen halten und dann ist man für immer erledigt. Und das hat mich wirklich gerettet, das Internat.
Dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Untertan und sind dann jetzt auch bei der Hauptperson Friedrich Ostertag im Internat.
Genau, also er kommt, weil er einfach im staatlichen Gymnasium keine Chance hat, überspringe ich jetzt ein paar Passagen und er kommt jetzt ins Internat. Wie zu einer Spazierfahrt holte der Vater das Auto aus der Garage und er fuhr mit Friedrich den Bodensee entlang. In aller Beiläufigkeit tat er das, sogar das Radio war an. Man hätte jederzeit anhalten und Kaffee trinken und wieder zurückfahren können, doch sie fuhren weiter vom See weg, ins Hinterland hinein, durch entlegene Dörfer hindurch. Bald fuhren sie nur noch durch Wald, bis sie irgendwann auf einer Anhöhe Mochenwald sahen. Man sah es auf einen Schlag in seiner ganzen Tragweite, Mochenwald. Ohne irgendeinen Zweifel aufkommen zu lassen, so als gäbe es nichts anderes mehr auf der Welt als Mochenwald. Mochenwald, das ist nicht irgendein Ort, sondern ein Schloss. Das ist kein normales Schloss, sondern eine Schule. Das ist keine herkömmliche Schule, sondern eine Schlossschule. Das ist keine gewöhnliche Schlossschule, sondern ein Internat. Sie fuhren durch einen Torbogen in einen Hof hinein. Der Vater stieg aus den Fenstern eines Seitenflügels wurden sie bereits beäugt. Friedrich und der Vater und endlos viele Fenster. Der Vater ging mit den Koffern voraus, Friedrich stand noch im Schutz der Kofferraumhaube, so als wären da noch weitere Koffer, die man holen könnte. Kofferraum, Koffer, Korridore, die ersten Ahnungen von Internat. Der Geruch einer Küche, das Bild eines langgezogenen Speisesaals, Tische mit Aluminiumgeschirr, während Friedrich und der Vater schon auf dem Weg zum Schulleiter waren. Eine joviale Begrüßung in aller Freundlichkeit mit ausgestreckten Armen grüßte der Schulleiter, so als wollte er beweisen, wie freundlich er sein kann, bevor Eltern ihre Kinder endgültig dieser Schule hinterlassen. »Major Schenk«, rief der Schulleiter, schüttelte dem Vater die Hand. »Major Schenk«, rief er und schüttelte auch Friedrichs Hand, beschwichtigend. »Vergnüglich, beruhigend, das wird schon werden. Das kriegen wir hin, den kriegen wir irgendwie durch, das wäre ja gelacht.« Der Vater nickte und Major Schenk führte beide an einen Tisch. Die Hausordnung, das pädagogische Leitbild, der Wäschesack, das christliche Ideal, Körper und Geist, Geist und Körper, das Schuhfach, Eigensinn und Gemeinschaftssinn, Klassen und Kameradschaften, Schlafsäle und Krankenzimmer, einmal in der Woche Milch, einmal in der Woche Ausgang, Hofdienst und andere Dienste, Hausaufgaben und Bettruhe, Verwarnungen, Verweise und Ultimaten und einen guten Einstand. Jawohl, Major Schenk. Hausordnungen, Schulverträge und Schulgebühren, die gar nicht so hoch waren, wie der Vater das befürchtet hatte. Insgesamt wirkte der Vater sogar erleichtert, fast ein wenig ausgelassen, während Major Schenk ihm die Verträge zur Unterschrift reichte. Er sprach von Lebkuchenfirmen und anderen Firmen, nicht nur irgendwelche Firmen, sondern regelrechte Marken, Gartenmöbelmarken, Schraubenmarken, Zylinderkopfmarken und andere Marken. Sie kennen ja diese Marken. Ja, natürlich kannte der Vater diese Marken, jedenfalls nickte er zustimmend, als der Schulleiter ihm erklärte, dass diese Marken hier an der Schule ein Begriff seien, nicht nur ein Begriff, sondern Gesichter haben, die Gesichter leibhaftiger Schüler und ihrer Eltern, die diese Schüler hierher gebracht hatten. Nicht irgendwelche Familienunternehmen, sondern Großfirmen, wirkliche Marken, Weltmarken, Weltmarken und Weltmarktführer. Na, was sagen Sie dazu? Major Schenk nannte ihm einige Marken und die dazugehörigen Schülernamen und Der Vater, er nickte ehrfurchtsvoll. Je mehr Namen und Marken Major Schenk ihm nannte, Rasierklingenmarken, Motorsägenmarken, Turnschuh- und Tennisschlägermarken, nicht zuletzt 1890, der Schulsprecher, ja, der ist ja vielleicht eine Marke, eine Weinbrandmarke. Der Mittelstand, hörte Friedrich sein Vater noch sagen, um überhaupt irgendetwas zu sagen, angesichts all dieser Marken, ja, der Mittelstand. Fast entschuldigend sagte er das, die Mühen und Sorgen des Mittelstandes. Major Schenk stand auf und führte die beiden nach draußen. Der Vater sprach immer noch vom Mittelstand, wie ein Ertrinkender, während der Schulleiter sich schon verabschiedete. Dass der Mittelstand ja immerhin, immerhin. Ein Junge kam ihnen entgegen. Er trug Friedrichs Koffer, eine erste Treppe, eine zweite Treppe, dann der Schlafsaal, in dem zahllose Doppelstockbetten standen. Die Sprachlosigkeit des Vaters, als er das sah, die aufgereihten Stahlbetten, alle weiß gestrichen, mit weißen Laken und Leintüchern überzogen. Bett 11 unten, dort sollte Friedrich schlafen. Der Vater stand betreten. Er sagte, das sei ja doch alles nicht so schlimm. Und immerhin der Blick, ein schöner Blick auf Bäume und auf Wälder. Im Hintergrund ahnte man sogar den Bodensee. Er packte Friedrichs Sachen in den Schrank, im Beisein immer weiterer Jungen, die das beobachteten, Vater und Sohn. Herr Mittelstand. Sie waren schon dabei, den Vater in kleinen Gesten nachzuahmen. Zum Beispiel seine Steifarmigkeit oder seine Ermahnungen, aber doch nicht so. Achtung, Vorsicht! Die Schüler schauten aus dem Fenster und sahen das Auto. Es stand einsam im Hof. Ein Auto so behäbig, so umständlich, so langsam wie der Vater selbst. Bis die Koffer irgendwann ausgepackt waren, für einen Moment standen beide ratlos. Friedrich sagte, er begleite den Vater noch zum Auto. Also gingen beide zum Auto. Dort gaben sie einander die Hand. Friedrich winkte noch, bis das Auto um die Ecke gefahren war. Er wusste nicht, wohin er jetzt gehen könnte. Er setzte sich in eine Toilette und wartete. Ein kleiner Aufschub, vielleicht noch eine Möglichkeit, dass man seine Ankunft bald vergessen könnte, dass er eigentlich gar nicht wirklich hier war, sondern längst wieder daheim, mit dem Vater nach Hause gefahren. Von den Gängen hörte man Rufe und Stimmen, ein tänzelnder Unterton, als würde man ihn bereits erwarten. Herr Mittelstand! Ihre Stimmen wurden lauter, ein ungeduldiges Publikum, das ihn gespannt erwartete, eine elektrische Klingel, sie schellte zum Abendessen, wie ein Alarm, ein Hämmern gegen Trommelfälle. Friedrich verließ die Toilette und trat auf den Gang. Die anderen Schüler nahmen bereits Aufstellung. Major Schenk schritt die Reihen ab. Er war jetzt nicht mehr jovial, sondern gereizt. Sauhaufen, so seine Rufe, so seine Blicke. Sauhaufen, er schien Friedrich gar nicht wiederzuerkennen. Friedrich, er wurde nach hinten geschoben, nach hinten und immer weiter nach hinten, an den Schlusspunkt der hintersten Gruppe. Willkommen in der Wirklichkeit. Und Gelächter. Name, Firma, Marke, Automarke, Firmenmarke und Gelächter. Ob er eine Ahnung hier von dem Essen habe, ob er Ahnung hier von den Lehrern habe, ob er überhaupt irgendeine Ahnung habe. Willkommen in der Wirklichkeit. Er wurde wieder nach vorne geschoben, hinein in den Speisesaal, wo man Aufstellung nahm. Ein Gong, ein Tischgebet, Sätzen, Essen und Fragen. Woher? Warum gerade hier? Ob das ein Ernst sei, hier zu sein, ausgerechnet hier, an dieser Schule, Herr Mittelstand? Na, Jahresumsatz, Jahresgehalt? Hä? Ob das alle sei? Friedrich wusste es nicht. Er wusste nur, dass sein Ur-Urgroßvater Erfinder gewesen war. Was? Erfinder? Ja, mein Ur-Urgroßvater. Wer? Heinrich Ostertag. Na, was hat er denn erfunden? Fang den Hut. Fang den Hut? Ja, fang den Hut. Eine Fanfare. Ein Steckbrief, ein Weckruf, fang den Hut, warf ihm alte Socken zu, fang den Hut, warf seine Zahnbürste aus dem Fenster, fang den Hut, nahm ihm die Bettdecke, fang den Hut, warf seine Unterhose über den Schrank, fang den Hut, fang die Hose, fang den Geldbeutel, Klopapier fangen, Ohrfeigen fangen, Fangworte, Fangfragen, Fanggesänge. Oder wenn nicht fang den Hut, dann seine Ohren. Von Ohren hatte er bislang noch keine Ahnung gehabt, nun bekam er sie. Was denn das für Ohren seien, unsägliche, blumenkohlartige, abstehende, zu ohrfeigende Ohren. Selbst nachts im Schlaf war das noch viel der Ohren, zu viel der Ohren. Ob man mit solchen Ohren überhaupt liegen kann und schlafen kann und hören kann und leben kann. Er lag atemlos, in Furcht, dass jeder einzelne Atemzug, den er machte, die anderen daran erinnern könnte, dass er noch da war, wenn man in der Zwischenzeit bereits von anderen Schülern sprach, von einer Nase, einer Warze oder einem Furz. Er betete um neue Schüler. Denn jeder neue Schüler war eine Ablenkung von ihm und von Fang den Hut und von seinen Ohren, war eine Hinwendung zu neuen Gesichtern und zu neuen Fragen und sei es nur das unmerklichste Lispeln eines adligen Schülers. Denn jede Nacht war ein durchgehender Spott, ein Universalspott aller gegen alle oder aller gegen wenige, selten wenige gegen alle. Die Schule am nächsten Tag erlebte er dagegen wie im Halbschlaf, in einem sitzenden Bett. Er sah aus dem Fenster, er sah manchmal sogar Umrisse des Bodensees, während Major Schenk Kriegsgeschichten erzählte, Stoßtrupps, Feuergefechte, die Schlacht um Wien. Fast jede Unterrichtsstunde war eine Kriegsstunde, ob nun in Deutsch, Erdkunde oder Geschichte. Eine ständige Folge von Kriegsstunden, so dass man in Ruhe sitzen und manchmal sogar ein wenig schlafen konnte. Gelegentlich Zettel, die durch die Reihen gingen, auf denen Namen geschrieben waren, die Namen derjenigen, die in der nächsten Nacht zu einem Thema werden könnten. Opfer von Besenstielen, Bademantelgürteln oder zugebundenen Leintüchern. Na, was ein Ohr mache, ob solch große Ohren nicht schmerzhaft seien, ob er denn nicht immerzu Ohrenschmerzen habe, was er denn da mache, unter der Decke, was er da mache, ob er Fang den Hut spiele oder im Mittelstand, ob er weine, ob er tatsächlich weine. Friedrich weinte.
Joachim Zelter aus Untertan, ganz schön deprimierend.
Stimmt, ja, leider. Normalerweise sind ja die Romane eher lustig von mir. Es wird dann auch stellenweise wieder lustig und grotesker, aber hier ist es schon sehr hart und traurig und deprimierend.
Kennst du das auch aus eigener Erfahrung? War das Leben im Internat so hart und von Mobbing und militärischem Drill geprägt?
Also ich war ja an der Ursprungsschule, die war ziemlich liberal, aber es gab da eine Zweigschule, wo ich erst war, in der Unterstufe, und da ging das schon sehr, sehr hart zu. Also ich würde sogar die These wagen, je jünger die Schüler sind, je strenger so ein System ist, umso mehr findet man genau solche Verhaltensweisen. Also es war vielleicht nicht ganz so hart, aber es ging schon immer darum, sich gegenseitig fertig zu machen, Opfer zu finden, Wahrscheinlich hatten alle in dieser Schule Heimweh und haben sich sehr schwach gefühlt, aber niemand hat es gezeigt und man hat es überspielt, indem man dann sehr hart war gegenüber anderen Schülern, wo man dann diese Ängste und diese Schwäche dann ausgelassen hat in Form von angeblichen Stärke. Und es ist aber nicht nur so meine Erfahrung, sondern auch, ich war ja auch in England und da ist es viel üblicher, eigentlich die ganze Oberschicht war in Internaten, ob es Prince William ist oder Prince Charles, die waren alle in solchen Schulen, die so aufgebaut sind, wo es auch keine Mädchen gibt, nur Jungs und wo das eine sehr, sehr strenge und harte militärische Erziehung ist. Und die ganzen englischen Eliten sind eigentlich genau von solchen Erlebnissen geprägt. Also wenn man Prince Charles verstehen will, muss man eigentlich so einen Hintergrund verstehen. Und es gibt auch in England natürlich ein ganzes Genre von Schulbüchern, also von Internatsbüchern. Das geht dann los von Tom Brown's School Days aus dem 19. Jahrhundert, was so eine Hymne auf die Internatserziehung ist. Und dann gibt es aber auch von Kipling, Stokey & Co. bis hin zu Kinofilmen wie If, wo auch dann diese Brutalität der englischen Internate gezeigt wird. Und das ist natürlich auch noch ein Hintergrund des Romanes, weil ich ja Anglistik studiert habe, habe ich natürlich auch sehr viel reingenommen von dieser englischen Public School Literature. Und ich war ja selber auch per Schüleraustausch auch in einem englischen Internat dann später und kenne es auch von der englischen Seite her dann.
Und diese Elitenbildung, die ist hier schon auch vergleichbar?
Nicht so sehr, weil ja nicht so viele Leute in Internate gehen. Also damals war, als ich im Internat war, sind eher so die Schüler ins Internat gekommen, die wirklich schlecht waren oder ein Problem hatten. Und das hat sich nicht so unbedingt so als elitäre Ausbildung verstanden, sondern eher so als Notsituation. Aber ich glaube, dass zunehmend eigentlich heute es genau umgekehrt ist, dass Staatsschulen zunehmend ein schlechtes Image haben und Eltern immer mehr auch auf die Idee kommen, also auch aus ganz offensiven Gründen ihre Kinder ins Internat zu schicken, weil sie glauben, die kriegen da echt die bessere Ausbildung. Das heißt, die Ursprungsschule, wo ich früher war, ist heute fast eine Art Elite-Schule mit Basketballschwerpunkt und die Schüler spielen in der zweiten Bundesliga, rauchen nicht mehr, sind völlig sportlich und die Schule ist gar nicht mehr wiederzuerkennen und hat sich natürlich da komplett geändert. Ich glaube also, dass jetzt in Zukunft vielleicht auch Internate oder Privatschulen für die Elitebildung in Deutschland vielleicht eine größere Rolle spielen, aber bei weitem nicht so wie in England, weil in England, also fast jeder Member of Parliament, jeder Journalist, der durchläuft einfach eine ganz gleichförmige Ausbildung. Also erst Prep School, Public School, Oxford oder Cambridge und die haben auch alle den identischen Akzent, den identischen Manierismus. Also selbst wenn einer mit einem T-Shirt da sitzen würde, würde ich sofort erkennen an dem Akzent, ob das eine First-Rate Public School oder Second-Rate Public School ist. Und England kann man eigentlich nicht verstehen ohne diese Elite-Schmiede. Während in Deutschland das nie so homogen ist. Also die meisten Leute der politischen Elite waren wohl eher auf Staatsschulen hier in Deutschland.
Was soll man von so einen Leuten halten, die eine Ausbildung durchgemacht haben, wenn man denn die Karrieren hinterher anguckt? Dir hat es geholfen, aber...
Also es gibt so einen englischen Literaten, der heißt Cyril Connolly und der redet von einer permanent state of adolescence, also ein Erwachsener, der früher mal im Internat war, wird nie wirklich erwachsen werden, weil er immer in einer Phase der Adoleszenz, der Jugend lebt, weil diese Erfahrungen in den Internaten so extrem sind, dass er eigentlich nie wirklich erwachsen wird, selbst wenn er scheinbar erwachsen ist. Also solche Leute haben tendenziell wahrscheinlich auch Probleme, normale Ehebeziehungen zu führen, weil die Frauen auch gar keine Rolle spielen, weil man vielleicht sogar eine latente Verachtung hat für die Mutter, die einen irgendwie in diese Internate geschickt haben. Die kommen ja da schon mit 8 Jahren in diese Prep-Schools und er beschreibt dann schon so, dass diese englischen Eliten eigentlich ziemlich so psychologisch gesehen traumatisiert sind. Von dieser Internatszeit. Und das trifft natürlich auch auf den Friede. Der ist ja natürlich in diesem Roman in vielerlei Hinsicht traumatisiert. Er ist durch die Staatsschule traumatisiert, durch das Internat traumatisiert. Und das ist ja alles nur die Vorgeschichte, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, zu der eigentlichen Geschichte. Die beginnt dann eigentlich erst an der Uni, wo er dann einem Adeligen von Conti dann zuarbeitet und für den alles macht. Und der kommt natürlich auch aus diesem Internat. Und dann nimmt der Roman auch richtig so plotmäßig dann an Fahrt auf, so ab Seite 100.
Und das machen wir dann in der nächsten Sendung? Oder das sollen die Leute dann für sich
unbedingt
lesen?
Unbedingt lesen, ne? Ja, das wäre genau. Toll.
Ist in den Buchläden jetzt flächendeckend verfügbar? Seit Ende Juli oder so, glaube ich.
Genau, kann man überall jetzt kaufen.
Joachim Zelter, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg.
It was a pleasure.
Gute Verkaufszahlen wünsche ich und angenehme Lesungen. Hast du schon den nächsten Roman in petto? Wahrscheinlich musst du ja.
Genau, also ich habe ja den Roman in petto, den ich ja nicht veröffentlicht habe, weil meine Freundin gesagt hat, ich soll lieber den veröffentlichen. Mhm. Und der liegt ja noch in der Schublade, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Und
das machen wir dann beim nächsten Mal, weil wir sind mit der Zeit am Ende und bedanken uns fürs Zuhören.